10 Tage, 15 Tage oder noch mehr? Wie oft wart ihr dieses Jahr schon krankgeschrieben? Die Deutschen scheinen ständig krank zu sein. Politik und Wirtschaft fordern jetzt Gegenmaßnahmen. Sogar unbezahlte Krankheitstage stehen im Raum. Aber stimmt der Eindruck? Julia Bartel von BR Data hat Datensätze von Krankenkassen durchforstet und erzählt uns, wo die Menschen in Deutschland wie oft krank sind, ob es wirklich immer mehr Fehltage werden und welche Rolle der Landkreis Starnberg dabei spielt. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 28. November. Julia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei FKM.
Danke, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ihr habt euch durch ganz viele Daten gewühlt, um rauszufinden, wo in Deutschland sind die Menschen am häufigsten krankgeschrieben. Also, wo gibt es die häufigsten Fehltage pro Jahr? Was habt ihr dabei herausgefunden?
Ich würde dir einmal ein bisschen näher ranrücken und würde dich in meinen Rechner rüberbringen.
Komm, stell dir doch mal hier drauf.
Und jetzt habe ich hier eine Karte für dich. Erkennst du, was da drauf ist?
Ich erkenne das Land. Es ist Deutschland mit seinen Bundesländern.
Das ist Deutschland, richtig. Das okay. Hast du schon genau richtig erkannt. Jetzt kannst du mal anfangen, drüber zu hovern und dann siehst du so Zahlen. Geh mal irgendwo drauf und was sehen wir jetzt?
Also ich kann jetzt hier die verschiedenen Landkreise anwählen und sehe dann, wie viele Krankheitstage da im Durchschnitt angefallen sind, richtig?
Genau, und zwar pro einzelnen Versicherten, weil man das ja irgendwie so ein bisschen vergleichbar machen muss. Mhm. Und meine Frage wäre jetzt, was denkst du denn, wo waren es die meisten?
Ich kenne natürlich meine Freundinnen aus Berlin, wo ganz gerne auch mal am Freitag so ein Krankheitstag eingelegt wird. Noch ein anderer Guess ist, boah, wo sind denn die Leute, wo ist es kalt? Vielleicht so hier oben um Kiel rum, würde ich jetzt mal, hier würde ich sagen, klär mich auf, wo gibt es die meisten Ausfalltage wegen Krankheit?
Wenn wir uns die ganze Karte anschauen, dann sieht es am Ende so aus.
Okay, die Karte hat sich jetzt dunkelblau verfärbt in verschiedenen Tönungen, hellblau eher unten, so bei München, oben bei Schwerin ist es richtig dunkelblau, links Köln so mittelblau. Was bedeutet das?
Genau, wir sehen hier ein ziemlich eindeutiges Nord-Süd-Gefälle, würde ich sagen. Also hier im Norden ist es grundsätzlich bisschen dunkler, also auch im Nordosten. Mhm. Und das ist auch der Bereich, wo eben mehr Krankheitstage insgesamt anfallen. Also Menschen sind insgesamt mehr krank geschrieben. Mhm. Und je weiter südlich man kommt, desto heller wird's. Das heißt, da sind die Menschen eher weniger krankgeschrieben.
Woher kommen eure ganzen Daten?
Unsere Daten, die kommen vom BKK-Dachverband. Darunter sind alle BKK-Krankenkassen. Also BKK steht für Betriebskrankenkasse.
Betriebskrankenkassen, das sind also kleinere gesetzliche Krankenversicherungen. Die sieht man oft auch bei so Vergleichsportalen. Von denen konntet ihr Daten von 5 Millionen Mitgliedern analysieren. Zum Vergleich, rund 73 Millionen Menschen sind insgesamt gesetzlich versichert, inklusive Kinder, RentnerInnen und so weiter. Wie detailliert sind die Daten, die ihr da jetzt habt?
Die waren super spannend, weil die richtig fein aufgeschlüsselt sind. Also wir sehen das auf Kreisebene, also was passiert in Städten und Kreisen. Wir sehen das nach Geschlechtern getrennt und wir sehen das nach Berufsgruppen getrennt. Die kleine Einschränkung ist, die wir dann halt in Kauf nehmen mussten, wir sehen natürlich nur, wie gesetzlich versicherte Menschen krank sind und auch nur die, die arbeiten, weil andere können ja logischerweise nicht arbeitsunfähig gemeldet werden. Wir berechnen das so, dass wir hier eben anschauen, wie viele Tage werden denn Menschen krankgeschrieben und das verrechnen wir dann auf einen einzigen Versicherten. Dann sehen wir zum Beispiel hier in Südsachsen-Anhalt, Mansfeld-Südharz, da sind es so 31 Tage pro Versichertem im Jahr. Mhm. Man sieht also hier ein ziemlich deutliches Nord-Süd-Gefälle und man sieht auch in den einzelnen Städten und Kreisen sind die Menschen eben unterschiedlich viel krank, nicht überall gleich viel.
Seit einiger Zeit beklagen ja sowohl Politik als auch Wirtschaft, dass die deutschen Arbeitnehmer zu viel Fehltage haben. Der Spiegel hat sogar in den Raum gestellt, ob die Deutschen ein Volk von Blaumachern sind. Was ist an dieser Behauptung dran? Wie krank sind die Deutschen wirklich?
Wir gucken uns vor allem die Abrechnungstage an. Das heißt, wir wissen, was melden die Arztpraxen an die Krankenkassen. Und da sehen wir, das ist mehr geworden. 2016, da fangen unsere Daten an, waren es so ungefähr 18 Krankheitstage, also pro Versicherten bei einer BKK-Versicherung. Mhm. Und mittlerweile sind wir bei 22. Das heißt, die Krankschreibungen sind definitiv mehr geworden über die letzten 8 Jahre.
Ja. Warum ist das so?
Wenn man sich überlegt, okay, was sind so Krankheiten, die irgendwie da drin eine Rolle spielen, dann sind halt Sachen, die wir schon voll lange kennen, so Muskel-Skelett-Erkrankungen. Mhm. Da ist, was man so kennt, wahrscheinlich Rückenschmerzen, aber auch wenn ich zum Beispiel kaputte Knie habe, kaputte Gelenke, das fällt da alles mit rein. Die sorgen für ziemlich viele Krankschreibungen. Und dann gibt es aber noch so eine Sache, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, sowas, was vor ein paar Jahren abgegangen ist, krankheitstechnisch. Corona, genau. Ja. Aber eben seitdem auch ziemlich viele Menschen, die irgendwas so Richtung Erkältung, Schnupfen, Husten haben. Und gerade diese Krankheiten des Atmungssystems sind wirklich seit 2022 krass angestiegen. Also davor war es so pro Jahr und pro Versicherten von der BKK-Versicherung waren es ungefähr 2 Tage, so zwischen 2 und 3. Mhm. Und mittlerweile sind wir bei 4. Ich kann dir einmal kurz die Kurve zeigen.
Gerne.
So sieht das dann aus.
Mhm. Ich sehe einen Graphen in hellgrüner Farbe.
Und es geht hier rum.
Das stimmt, es gibt so einen leichten Dip 21 und dann 22 schnell hoch. Jetzt hat Corona ja vorher begonnen. Warum 21 dieser leichte Dip und dann dieser wirklich starke Anstieg?
Naja, was hast denn du 21 gemacht?
Nicht viel, würde ich mal behaupten.
Wahrscheinlich viel zu Hause gesessen.
Ja, tatsächlich.
Dich viel geschützt und hattest wenig Kontakt zu anderen Menschen. Ja. Wenn du draußen warst, wahrscheinlich irgendwie mit Maske, mit Abstand. Mhm. Und da sieht man dann natürlich, dass auch die Krankheitserreger es eben gar nicht so leicht hatten, sich zu verbreiten. 2022 war das alles anders.
Nach 2 Jahren Corona-Pandemie ist ein Ende der meisten Beschränkungen in Sicht. Bund und Länder vereinbarten eine schrittweise Lockerung.
Und es zeigen auch die Daten, wenn man sich das nochmal anschaut, dass 22 dann wirklich einfach ganz, ganz viele nochmal infiziert waren. Außerdem haben wir den einen Effekt, dass seitdem die Daten für uns genauer geworden sind. Und zwar gibt seitdem die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Früher, wenn du da krankgeschrieben wurdest vom Arzt, dann hat man so einen Zettel bekommen, den man abgeben musste.
Den gelben Zettel.
Ja, hast du den abgegeben?
Nein.
Genau. Das geht tatsächlich vielen so, gerade wenn es nur eine kurze Erkältung ist und man so ein paar Tage krankgeschrieben wird, dann kann das sein, dass es gar nicht den Weg gefunden hat, diese Arbeitsunfähigkeitsmeldung vom Arzt über dich zu der Krankenkasse. Und seit 2022 sind die eben verpflichtet, das direkt elektronisch zu übermitteln. Also die Arztpraxen müssen das elektronisch direkt an die Krankenkassen schicken. Das heißt, die Krankenkassen haben jetzt einen ziemlich genauen Überblick, wer alles krankgeschrieben ist. Ist besser für uns, weil unsere Daten jetzt genauer sind, sorgt aber auch für einen Teil des Knicks nach oben, weil natürlich jetzt viel mehr Sachen auf einmal mit auftauchen, die vorher so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Dazu gibt es aber Berechnungen und die erklären so ungefähr die Hälfte des Anstiegs. Und die andere Hälfte ist halt tatsächlich einfach mehr Atemwegserkrankungen. Was sich aber auch so nach oben schleicht schon fast und wo wir alle immer wieder davon hören, ist eben der Bereich der psychischen Erkrankungen. Seit 2016 sehen wir da wirklich so einen Anstieg und es geht immer weiter nach oben. Wir reden ja auch immer wieder darüber und ich glaube, das ist auch so die Sache, Menschen sind sich einfach dessen bewusster. Das heißt, da ist es vielleicht leichter geworden, tatsächlich auch zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe vermutlich eine psychische Erkrankung. Aber sie sind auch ein bisschen entstigmatisierter. Das heißt, auch da wird man vielleicht leichter deswegen dann wirklich krankgeschrieben. Und vor allem spannend ist auch der Unterschied, dass der Anstieg bei Männern stärker ist als bei Frauen. Vor allem Männer lassen sich deswegen mehr krankschreiben. Da sieht man also ziemlich eindeutig, dass es einfach nicht mehr so ein krasses Tabuthema ist an der Stelle. Das Problem ist, wenn man psychisch krank wird, dann fällt man gleich richtig lange aus. Also das sind dann so im Schnitt 40 Tage, die eine einzelne Person nicht arbeiten gehen kann. Und das sind halt 6 Wochen. Wenn wir depressive Phasen angucken, dann sind es sogar 2 Monate, manchmal 2,5 Monate. Und das ist natürlich ein echter Hammer im Vergleich zu den Atemwegen, wo man dann so eine Woche ausfällt, so 6 Tage krankgeschrieben ist. Und das heißt also, wir sind über die Jahre immer näher an die Realität gerückt und wissen einfach viel besser, wie so die Situation tatsächlich ist.
Ich verstehe also, dass die Daten heute viel genauer sind als noch vor ein paar Jahren. Lass uns noch mal ganz kurz auf diese Deutschlandkarte zurückkommen. Du hast ja erklärt, es gibt je nach Region mehr oder weniger große Abweichungen von der Gesamtstatistik. Wie lassen sich denn diese Unterschiede erklären?
Experten sagen vor allem, das liegt an sozioökonomischen Faktoren. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt. Damit ist ja vor allem gemeint, wie ist eigentlich mein Lebensalltag? Habe ich genug Geld, um mir gute Ernährung zu leisten? Oder kann ich zum Beispiel mir ein Fitnessstudio leisten? Kann ich überhaupt es mir leisten, Sport zu machen? Habe ich genug Zeit dafür? Das alles fließt dann eben in diese sozioökonomischen Faktoren ein und entscheidet natürlich am Ende darüber, wie gesund ich insgesamt bin. Und hier haben wir sogar auch eingezeichnet, direkt neben München, da liegt der Kreis Starnberg.
Also ein besonders reicher Landkreis und der ist besonders hell auf der Karte. Da sind die Leute also weniger krankgeschrieben.
Die fallen dort im Jahr ungefähr 15 Tage aus wegen Krankheiten.
7 Krankheitstage weniger als der Durchschnitt.
Dann ist eine Frage, wie gehen eigentlich die Betriebe damit um? Also wann muss ich meinem Chef sagen, yo, ich war beim Arzt, ich bin wirklich krank? Ist das nach 2-3 Tagen und ich bin bis dahin schon wieder auskuriert, weil ich wirklich nur 2 Tage im Bett liegen musste? Mhm. Oder muss ich direkt halt am ersten Tag und relativ früh zum Arzt? Mhm. Auch das kann zu Unterschieden führen und auch da kann es sein, dass die Betriebe so unterschiedlich drauf sind.
Wir haben jetzt gerade schon über Corona gesprochen. Da ist für viele Homeoffice dazugekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die im Homeoffice arbeiten, sich tendenziell weniger oft krankschreiben lassen als die, die eine Anwesenheitspflicht haben. Konntet ihr da Unterschiede in den Branchen sehen?
Genau, das können wir auch wirklich in den Krankschreibungen sehen. Menschen, die in der Reinigungsbranche zum Beispiel sind, die sind einfach in Summe pro beschäftigten Mitglied fallen die 31 Tage aus einem Jahr.
Über einen Monat fast. Das ist ja Wahnsinn.
Wir haben weiter oben außerdem noch Verkehr und Logistik, Fertigung, also genau wie du vermutet hast. Das sind eben die Branchen, die müssen zum Arbeitsplatz. Da kann ich kein Homeoffice machen und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht mal ein bisschen arbeiten und mich dann nochmal hinlegen oder so. Und gleichzeitig sind das natürlich auch Branchen, die ziemlich anspruchsvoll sind, auch körperlich. Das sind halt auch die Berufe, die am meisten auch von sowas wie Muskel-Skelett-Krankheiten betroffen sind, weil das natürlich die sind, die müssen stärker heben, sind ständig unterwegs. Und das ist natürlich anders, wenn man hier unten weiterguckt, so im Management, also Unternehmensführung, IT. Da muss man aufpassen, eher, dass man nicht zu viel sitzt, sondern sich auch mal bewegt.
Voll.
Aber an sich macht das so mit den größten Unterschied aus. Wenn wir uns aber anschauen, wer ist besonders betroffen von Atemwegserkrankungen, aber auch wer ist besonders betroffen von psychischen Störungen, dann sind das vor allem die sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufe. Dazu gehören vor allem Erzieher und Erzieherinnen. Achtung, keine Lehrer und Lehrerinnen, weil die sind ja verbeamtet. Das heißt, die zählen jetzt nicht zu den gesetzlich Versicherten in einer BKK-Krankenkasse dazu. Und trotzdem sind das natürlich die Leute, die haben ständig Kontakt mit Menschen. Das ist natürlich einer der Herde, wo sich Erkältungsviren, alles Mögliche hervorragend verbreiten kann. Und ich kann ja auch schlecht sagen, ich bin halt Erzieherin, aber ich mache jetzt irgendwie heute Homeoffice und bin ein bisschen angeschlagen. Ich halte ein bisschen mehr Abstand von den Kindern. Das ist halt Teil des Jobs, dass man nah dran ist an Menschen.
Wieso es statistisch mehr Krankschreibungen gibt, ist das eine. Auf der anderen Seite klagen aber ja viele Arbeitgeber, dass sich Krankmeldungen negativ auf ihr Geschäft und auch auf die Wirtschaft insgesamt auswirken. Haben Sie damit nicht einen Punkt?
Für die Unternehmen ist es natürlich ein Problem, weil wenn der Chef morgens zur Arbeit kommt und merkt, oh, meine ganzen Angestellten sind ja gar nicht da, weil sie krankgeschrieben sind, dann ist es für die auch ein Problem. Zum Beispiel waren wir zu Gast in Sachsen-Anhalt. Da ist so ziemlich viel Krankheitsgeschehen und dadurch auch ziemlich viele Ausfalltage so in Summe. Da haben wir auch gehört von einem Hotelbetreiber, dass das ein echtes Problem ist.
Und kann sagen, der Kellner hat heute 3 Tische mehr in seiner Station. Aber gerade zum Beispiel eine Spa-Anwendung muss ich dann vielleicht auch im Einzelfall absagen, weil mir der Kollege fehlt, der genau diese Fachleistung erbringen kann. Es muss trotzdem serviert werden, es muss trotzdem gekocht werden, es muss trotzdem das Zimmer gemacht werden, etc.
Also wer brät morgens die 55 Spiegeleier in seinem Hotel, wenn die Menschen eben nicht da sind? Und sein Krankenstand ist zum Beispiel besonders hoch, hat er uns gesagt. Also so 10%, das heißt jeder Zehnte der Menschen, die dort arbeiten, kommt halt nicht.
Wir hatten 2019 einen Prozentsatz von 6,3% an Krankheitstage im Jahr und im Jahr 2024 hatten wir 10,9%. Also eine erhebliche Steigerung.
Und der sagt auch, aus meiner Sicht ist es alles ein bisschen zu selbstverständlich geworden, dass sich die Menschen eben zu leicht und zu schnell krank schreiben.
Weil zu Corona war es ja einfach, ich nehme einen Telefonhörer in die Hand, rufe beim Arzt an, melde mich krank. Und ich glaube, das hat das Bewusstsein und die Mentalität der Leute verändert.
Und der versucht deshalb immer wieder zu appellieren und auf seine Situation aufmerksam zu machen. Auch an seine eigenen Mitarbeitenden. Hey Leute, ich brauche euch hier. Bitte berücksichtigt das doch auch so ein bisschen und bezahlt tatsächlich auch Prämien, wenn Menschen eben nicht krankgeschrieben wurden.
Wir zahlen eine Prämie für die Mitarbeiter in der Höhe von 200 Euro pro Monat, wenn sie sich nicht krankschreiben lassen. Wichtig ist natürlich, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist krank, soll er natürlich zum Arzt gehen. Aber es gibt ja auch mal diesen kleinen Schnupfen, wo ich sage, es reicht, wenn ich mir in der Apotheke ein Medikament hole und ich brauche mal einen Tag Pause. Dafür hat er zum Beispiel Überstunden auf seinem Arbeitszeitkonto und dann baut er die ab.
Okay, also dieser Hotelier möchte gerne, dass seine Mitarbeitenden möglichst immer zur Arbeit kommen. Das ist nachvollziehbar. Aber gibt es nicht auch die andere Seite der Medaille, wenn Leute krank zur Arbeit kommen, sie andere ja auch damit anstecken können?
Genau, und da ist eben der entscheidende Punkt, dass Wirtschaftswissenschaftler tatsächlich auch sagen, Absentismus ist nicht so schlimm wie Präsentismus. Was heißt das? Also Absentismus sind die Leute, die sich zu schnell krank melden. Zum Beispiel der Hotelchef, der dann sagt, soll ich meine 55 Spiegeleier selber braten? Auf der anderen Seite haben wir aber den Präsentismus, der eben heißt, ich gehe zur Arbeit, egal was ist. Egal, ob ich selber ein bisschen angeschlagen bin, egal, ob ich vielleicht lieber ins Bett gehöre, ich bin auf der Arbeit. Und das hat sowohl für alle anderen, die sich möglicherweise anstecken, als auch tatsächlich für einen selbst, wenn ich jetzt krank bin und ich kuriere das nicht ordentlich aus, dann habe ich natürlich hinterher ein viel höheres Risiko, dass es aufs Herz geht oder ich dadurch andere Folgekrankheiten habe.
Man denkt sich, mein Gott, das ist halt eine Erkältung oder meinetwegen Grippe, dann bin ich halt mal eine Woche zu Hause.
Sagt Leif-Erik Sander von der Berliner Charité, der ist da Klinikleiter von der Infektiologie.
Das, was wir wissen, ist, dass in den 12 Monaten danach steigt das Risiko für andere, auch neue Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems enorm an.
Studien kommen immer wieder zu dem Schluss, dass dieses Präsentismus, ich bin da, gesamtgesellschaftlich ein viel größeres Problem ist als einzelne Menschen sind dann mal nicht da, weil sie sich zu schnell krankschreiben lassen. Das ist zumindest so, wenn man die große Brille aufzieht.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat kürzlich gefordert, sogenannte Karenztage einzuführen. Das Modell sehe vor, dass man in den ersten Krankheitstagen keinen Lohn bekommt und erst ab mehreren Krankheitstagen bezahlt wird. Glaubst du, dass so eine Politik der Abschreckung, die es ja dann am Ende auch ist, die Anzahl der Fehltage tatsächlich senken könnte?
Nach allem, was wir wissen, nein. Es ist vor allem natürlich so eine Frage, wie gerne gehe ich denn zur Arbeit? Und es ist gar nicht so, möchte ich mich heute lieber krank schreiben lassen, sondern einfach nur, fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich wertgeschätzt? Das macht tatsächlich auch was aus, wie wir zum Beispiel von der Vorständin des BKK-Dachverbands wissen, Anne-Kathrin Klemm.
In unseren Zahlen, die wir für Unternehmen machen, können wir zum Teil sogar nachverfolgen, wenn eine Führungskraft sozusagen die Abteilung wechselt, dass dann die AU-Zahlen sozusagen mit dieser Führungskraft mitwandern. Also das heißt, ganz wichtig ist, insbesondere aus Arbeitgebersicht, dass die Führungskräfte gut geschult sind, qualifiziert sind, auch tatsächlich diese Aufgabe zu übernehmen.
Das heißt also, wenn ein Chef ein bisschen schwierig ist, dann steigen dort auch die Fehlzeiten und im Umkehrschluss, wenn eben es eben eine gute Führungs- und Unternehmenskultur gibt, dann fehlen die Menschen auch weniger. Und dazu kommt auch, wenn es zum Beispiel so Betriebsärzte gibt oder sich wirklich die Unternehmenskultur darum kümmert, wie geht's den Menschen? Und dann gibt es zum Beispiel Check-ups, die du einfach machst und dann halt merkst, oh, ich habe vielleicht bestimmte Anfälligkeiten, von denen ich noch gar nicht wusste. Zum Beispiel zeigen sich schon erste Anzeichen von Diabetes oder erste Anzeichen für Herz-Kreislauf-Probleme, die man dann frühzeitig angehen kann und eben nicht erst, wenn man selber checkt, oh, mir geht's ja gar nicht so gut, selber zum Hausarzt geht, vielleicht dann noch zu Fachärzten weiterverwiesen werden muss und man dann viel zu spät erst feststellt, was eigentlich das Problem ist. Da gibt's eben Großkonzerne, große Betriebe, die ihre Mitarbeiter durchchecken und dann spüren die halt sowas auch früher. Hat ja auch einen Grund, dass sie dafür irgendwie Geld ausgeben. Absolut. Das bringt dann voll was hinterher, dann auch gesamtwirtschaftlich für die Unternehmen.
Prävention ist das Stichwort. Inwiefern ist das auch Aufgabe der Politik? Was kann da gemacht werden, damit diese Fehltage nicht mehr, sondern weniger werden?
Naja, das ist die Frage. A, ist es überhaupt was Schlechtes, dass die Fehltage mehr geworden sind? Weil, wenn wir halt davon ausgehen, dass halt immer mehr Menschen sich dadurch kurzzeitig mal rausnehmen und dann langfristig weniger zur Belastung fürs Gesundheitssystem werden, das ist natürlich die eine Sache. Mhm. Und da dann nicht sozusagen das immer wieder zu kritisieren und anzugreifen und ja dann auch irgendwo Menschen in eine große Unsicherheit zu bringen, wenn man sagt, du, wenn du krank wirst, dann ist es aber den ersten Tag dein persönliches Problem, sondern dass man da eher unterstützend agiert. Und gesamtgesellschaftlich könnte man auch sowas tun wie zum Beispiel Impfkampagnen. Wir sind im europäischen Vergleich verdammt schlecht in unseren Impfquoten, gerade gegen sowas Vermeidbares wie halt Grippe. Mhm. Die Impfungen werden zwar angeboten, aber da könnte man volkswirtschaftlich noch viel mehr rausholen. Es gibt so Berechnungen, die sagen, wenn man 1 Euro reinsteckt, kriegt man 19 Euro wieder raus.
Ah ja.
Nur in Anführungszeichen durch so eine Grippeschutzimpfung zum Beispiel.
Das hat die britische Forschungseinrichtung Office of Health Economics für Deutschland berechnet.
Impfungen haben 2 positive Effekte. Zum einen, man wird weniger häufig schwer krank an der akuten Infektion. Und zum anderen gibt es den Zusammenhang des reduzierten Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Sagt Leif-Erik Sander von der Berliner Charité.
Und deswegen ist der Nutzen wahrscheinlich noch sehr viel höher als das, was man sozusagen bisher angelegt hat bei den Berechnungen des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.
Genau, dann ist ja auch die Frage, was können halt die Arbeitgeber tun? Mhm. Wirtschaftlich stehen sie besser da, wenn ihre Arbeitnehmer länger fit sind. Viele der Arbeitsunfähigkeitstage fallen am Ende auch auf das Muskel-Skelett-System zurück. Das heißt also, gerade wenn wir uns jetzt wirklich Fertigungsbetriebe vorstellen, ist es halt ein Unterschied, in welcher Haltung montiere ich zum Beispiel bestimmte Teile. Kann ich das vielleicht ein bisschen rückenfreundlicher machen? Aber auch wir mit unseren Schreibtischjobs haben wir vernünftig eingerichtete Schreibtische. Das heißt, da gibt es so ganz viele Stellschrauben, an denen man schon drehen kann. Aber auch gibt es zum Beispiel psychologische Schulungen, also wo die Führungskräfte gebrieft werden, wie geht man mit Mitarbeitenden um, damit sie eben nicht irgendwann ausbrennen und sehr plötzlich sehr lange krank sind. Sondern wie kann man da eine Kultur schaffen, in der man eben auch diesen psychischen Risikofaktoren weiter vorbeugt.
Die Politik debattiert und aus der Wirtschaft hört man, die Deutschen sind einfach zu oft krank. Und ihr habt euch in die Datensätze eingegraben und festgestellt, die Zahl der Krankheitstage steigt immer weiter an. Da könnte man ja den Eindruck bekommen, die Deutschen sind tatsächlich zu krank. Wie schätzt du das nach deiner Recherche ein?
Wir können uns die Daten angucken und dann frage ich mich, wer sollte das bewerten, zu krank? Ist natürlich blöd, wenn meine ganze Abteilung krank ist. Irgendjemand muss die Arbeit ja machen und am Ende muss ich es halt alleine machen. Klar ist das ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn Menschen krank sind, sind sie halt krank. Und da müssen wir als Gesellschaft halt mit umgehen. Wir haben ein Virus mehr. Wir haben auch viele andere Faktoren, auch gerade im psychischen Bereich, die uns einfach anfälliger machen. Ich glaube, es ist relativ egal, ob das gut ist oder nicht gut ist. Wir müssen uns darauf einstellen.
Herr Juliat, vielen Dank für den Einblick in diese tiefe Datenrecherche mit vielen Zahlen, vielen Fakten, vielen Karten. Cool, dass du bei FKM warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Wenn ihr euch jetzt selbst ein Bild vom Krankheitsstand der Deutschen machen wollt, wir verlinken euch die Grafiken mit den aufbereiteten Daten von Julia Bartel und ihrem Team in den Shownotes. Genauso wie den Report München Film zur Recherche. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jonas Teichmann und Christine Dreier. Die Redaktionsleitung kam von Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Heute möchte ich euch einen Podcast aus einem etwas anderen Bereich vorstellen und der ist ziemlich relatable. Können wir unsere Beziehung noch retten? Ist nämlich eine Frage, die sich viele Paare stellen, oft aber nicht mehr allein beantworten können. Einige Paare holen sich Hilfe von außen, zum Beispiel von Paartherapeut Erik Hegmann. Meine KollegInnen von NDR 2 durften sie dabei begleiten. Ja, richtig gehört, bei realen Therapiesitzungen. Offen und ehrlich erzählen verschiedene Paare über Eifersucht, emotionale Distanz, Sexflauten oder über das Gefühl, sich nicht auf den anderen verlassen zu können. Hört unbedingt mal rein. Die neue Staffel von Die Paartherapie findet ihr in der ARD Audiothek.